Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld. Tonspurwissen ist in den Sommerferien. Ich hoffe, Sie machen auch Ferien und Urlaub und ich hoffe, dass Sie sich dabei ausgezeichnet erholen. Und damit es nicht ganz so einsam wird, haben wir unsere Lieblingsfolgen von Tonspurwissen nochmal zusammengesucht und werden jetzt jede Woche eine davon veröffentlichen.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
In dieser Woche mit der Frage, ist Dialekt wichtig? Warum ist Dialekt wichtig? Warum sollte man ihn können und sprechen und vor allem wann? Und das ist eine Folge, die ich mit Albrecht Plevnia vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache aufgenommen habe. Also die Ferienfolge von uns heute, wie wichtig ist Dialekt? Vielleicht probieren Sie es mal im Urlaub, da ist es ja immer informell, da kann man sowas auch mal wieder wagen. Und ich habe mit Albrecht Plevnia darüber gesprochen. Die Frage war, ist Dialekt heute nichts mehr nur für Dumme, sondern auch mal wieder was für die Schlauen?
Das war ja niemals so, dass Dialekt was für dumme Kinder ist.
Naja, bei uns früher ja. Sind die Kinder, die Dialekt gesprochen haben, nicht aufs Gymnasium gekommen.
Ja, aber der Dialekt ist da ja nicht die Ursache, sondern allenfalls vielleicht, wenn Sie wollen, eine Form von Indikator. Aber Sie müssen es andersrum lesen. Worum es geht bei dem Erwerb formaler Bildung, ist natürlich auch eine standardsprachliche Kompetenz. Das heißt, wir brauchen natürlich die Standardsprache als elaborierte und überregionale Sprachform, die uns zur Verfügung steht, um komplexe Sachverhalte präzise zu transportieren. Und der Dialekt demgegenüber ist die Sprache der Nähe, die Sprache der Vertrautheit und transportiert deswegen natürlich auch viel Informelles. Die Standardsprache müssen Sie tatsächlich erwerben, und zwar früher wie heute, um eben in bestimmten ja auch akademischen Kontexten funktionieren zu können. Das ist von der Sache her gegeben. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man nicht trotzdem eine Dialektkompetenz haben kann und vielleicht sogar sollte. Und die Bemühungen, die wir jetzt in Baden-Württemberg, teilweise auch in Bayern sehen, dem Dialekt eine höhere Wertschätzung entgegenzubringen, hat ja eher damit zu tun, dass wir feststellen, dass mit dem Dialekt auch gleichzeitig eben genau diese Form von Nähe, diese Form von Zugehörigkeit, Heimatgefühl und Ähnliches verbunden werden. Und das ist es, was man stärken möchte.
Also ja, kriegen wir es jetzt nochmal auseinander. Das Hochdeutsche ist auf jeden Fall die Standardsprache der Schule, der höheren Bildung, des Gymnasiums, vielleicht der Universitäten, und der Dialekt, also der Slang, ist etwas, was man in einem regionalen Kontext benutzt, um Nähe, Vertrautheit und ja, Vertrauen auch herzustellen.
Das ist so. Und Dialektkompetenz oder Dialektbenutzung sagt in diesem Sinne natürlich auch nichts über intellektuelles Potenzial aus. Das ist keine eindeutige Korrelation.
Aber die Zuschreibungen sind so. Nicht? Man hält Leute, die Dialekt sprechen, tendenziell eher für praktisch begabt und die Hochdeutsch sprechen, eher für kompetent.
Das sind tatsächlich tendenziell die Zuschreibungen, die man vornimmt, dass also Dialekt das Standard oft mit Kompetenz verbunden wird, dann auch gleichzeitig natürlich mit so etwas wie Distanz, Kühle, auch Arroganz, vielleicht auch akademischem Dünkel, und auf der anderen Seite eben Dialekt, die entsprechende Nähesignale transportiert. Natürlich hat das auch eine gewisse sachliche Grundierung. Bestimmte Sachverhalte lassen sich tatsächlich entweder besser oder sogar ausschließlich in der Standardsprache transportieren. Für manche Dinge hat der Dialekt tatsächlich schlicht und ergreifend nicht den Wortschatz. Ein Problem, das wir ja nicht nur bei Dialekten, sondern etwa auch bei Minderheitensprachen haben, also beim Niederdeutschen, beim Friesischen, teilweise auch beim Sorbischen, dass die Sprachen nicht ausgebaut sind für die Verhandlung bestimmter komplexer Sachverhalte. Nehmen Sie juristische Terminologie beispielsweise. Die juristische Terminologie, die ja hochartifiziell ist, setzt Standardsprachlichkeit einfach voraus. Sie können bestimmte Dinge, in dem Moment, wo Sie Terminologien haben die eben auch fachsprachlich abgesichert sein müssen, verlässlich sein müssen, bestimmte Dinge eben einfach nicht dialektal sagen. Da müssten sie den Dialekt entsprechend ausbauen. Das ist etwas, das wir ja mit dem Deutschen gemacht haben, seit dem, 17. Jahrhundert mit größerer Energie, dass wir eben, wie in ganz Europa, die europäischen Volkssprachen, das Latein als Bildungssprache abgelöst haben. Und das ging natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern es bedurfte eines sehr energischen und sehr aufwendigen Ausbaus der europäischen Volkssprachen, die eben zu der Zeit noch nicht standardisiert waren. Wir mussten also dann eine deutsche Standardsprache aufbauen.
Das heißt also, wir hatten eigentlich sagt man ja immer bis Martin Luther, hatten wir eigentlich Dialekte, mehr oder weniger ausgeprägte Dialekte im Deutschen, und die Standardsprache war Latein. Und danach ist eben Deutsch zur Standardsprache geworden und hat dann sowas wie einen hochdeutschen Standard erst auch etabliert.
Richtig, wobei Sie sehen können, wenn Sie Luther als einen relevanten Wendepunkt nehmen, was zweifellos zutreffend ist, sehen, dass das einige Jahrhunderte gebraucht hat. Ein Ausbau der oder eine weitgehende Etablierung der Standardsprache können Sie eigentlich erst fürs 19. Jahrhundert annehmen, in der gesprochenen Sprache eigentlich erst fürs 20. Jahrhundert, dass wir also auch eine weitgehend überregionale Oralisierungsnorm haben, also Regeln, wie man das Standarddeutsche ausspricht.
Also das, was man spricht.
Eine gesprochene Standardsprache haben wir eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert, und wir haben auch dort nach wie vor relativ große Toleranzräume. Anders als im Geschriebenen, wo wir ja eine festgelegte Norm haben, die sich natürlich auch leichter variantenfrei lassen lässt, variantenfrei halten lässt, als das beim Gesprochenen der Fall ist.
Jetzt gucken wir mal, Sie sagen, aber das, was der Akzent ist, also das, was die Varianz des Hochdeutschen ist, das gibt's doch immer noch. Also man hört den Leuten ja immer noch an, ob sie aus Bayern kommen oder aus Baden-Württemberg, auch wenn sie dieselben Vokabeln benutzen. Also ein Verfassungsjurist oder ein Bundeskanzler, ein Bundespräsident, der kann aus Bayern kommen. Das hört man dem auch nach wie vor an, obwohl er sich in der Fachsprache, die er benutzen muss, perfekt ausdrückt.
Das ist vollkommen richtig, und das hat ja auch seinen funktionalen Wert, seinen kommunikativen Wert, seinen sozialen Wert. Sprache ist ja eben nicht nur ein Medium zur Kommunikation, sondern es ist gleichzeitig ein ganz zentraler Identitätsanker, und es transportiert soziale Informationen. Über Sprache, über den akuten gewählten Sprachgebrauch verorte ich mich. Ich ordne mich einer Gruppe zu. Ich zeige auch gleichzeitig, zu welchen Gruppen ich nicht gehöre. Und die Art und Weise, in der man regionale Sprachformen benutzt, ist eine sehr kognitiv kostengünstige, eine solche Verortung, eine soziale Verortung vorzunehmen.
Das heißt jetzt was kognitiv kostengünstig? Das heißt, ich muss mich nicht anstrengen, um ein bisschen Rheinisch zu reden, und dann denken alle Rheinländer, boah, die ist eine von uns.
Richtig. Andersrum ist es natürlich unter Umständen ein bisschen schwieriger. Aber dass sich Sprache im Raum unterscheidet, das ist ja eine Alltagserfahrung, die eigentlich alle Sprecher, Sprecherinnen des Deutschen haben. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass man in unserer Nähe so spricht, wie wir sprechen, und woanders eben ein bisschen anders, auch wenn wir vielleicht im Einzelnen nicht genau wissen, wie anders, aber wir wissen auf jeden Fall, wir erkennen sozusagen sprachliche Zugehörigkeit. So wie wir das an anderen leichter beeinflussbaren Dingen auch erkennen, nehmen Sie Mode, nehmen Sie Kleidungsstil, nehmen Sie Einrichtungsstile oder so etwas. Das sind ja alles Marker, die man setzt, um soziale Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren.
Und dann lassen wir uns mal gerade überlegen, nur ganz kurz, bevor wir zu dem Sozialen kommen, was unterscheidet denn jetzt ein Akzent von Dialekt von Hochdeutsch? Also Hochdeutsch, habe ich jetzt gelernt, das ist die Standardsprache, die man liest, die alle gleich schreiben und die man möglicherweise ein bisschen anders ausspricht. Dann kommt der Akzent und dann kommt der Dialekt. Was ist der Akzent und wo kommt der Dialekt?
Sie müssen sich das Ganze als Kontinuum vorstellen. Sie haben eine, wenn Sie wollen, minimal, also kleinräumige Sprachform, die eben im Extremfall in nur einem Dorf funktioniert oder vielleicht sogar im Extremfall nur in einer Familie funktioniert. Und Sie haben am anderen Ende...
Das ist der Dialekt.
Das wäre der Dialekt, und zwar ein Ortsdialekt eben in einem Dorf. Dann können Sie natürlich etwas großräumiger sprechen, dann können Sie vielleicht auch die ein paar Orte ihres Kreises, ihrer Gegend mit einschließen oder vielleicht sogar die nächstgelegene Großstadt, die normalerweise, also üblicherweise tendenziell etwas standardnähere, wo sie standardnähere Sprechweisen antreffen. Und sie können das Ganze bis hin zu einer sehr stark schriftorientierten, sehr schriftnahen Standardsprache hin ausbauen. Und das ist eben ein Kontinuum ohne ganz harte Übergänge. Das heißt, das, was wir machen, wenn wir von Dialekt oder Akzent oder Standard reden, sind natürlich Hypostasierungen. Das sind Idealisierungen von Formen, die es mit scharfen Grenzen natürlich nicht gibt. Sie können daran auch ablesen, dass die soziale Funktion des Dialekts und des bewusst akzentbehafteten Sprechens eine ganz ähnliche ist und dass es eigentlich nur sozusagen eine andere skalare Position ist, auf der sie sich jeweils einwählen, auch abhängig natürlich von ihrer jeweils individuellen Kompetenz.
Und das hängt auch damit zusammen, was ich gerade erreichen will.
Selbstverständlich. Wobei,
also wenn ich mich in allen drei Bereichen gut bewegen kann, wenn ich perfekt Hochdeutsch spreche, wenn ich einen Akzent zur Verfügung habe, den ich an- und abschalten kann und eben auch den Dialekt in der Familie oder in meinem Dorf, dann wähle ich zwischen den drei Ebenen hin und her, je nachdem, mit wem ich rede, was ich gerade erreichen will und welchen Handwerker ich davon überzeugen will, am Wochenende zu kommen.
Genauso funktioniert es, wobei wir uns eben darüber im Klaren sein müssen, dass es nicht im strengen Sinne drei Ebenen mit scharfen Grenzen sind, sondern dass es eben tatsächlich ein Kontinuum ist, auf dem sie sich einigermaßen beliebig bewegen können.
So, also einfach eine Skala,
wo ich was hoch und runter. Genau, wo sie hoch und runter und wo sie unterschiedliche Merkmale ja auch verändern können. Sie können das im Wortschatz machen, sie können es in der Aussprache machen, sie können es in der Flexion machen, also in der Art und Weise, wie sie beispielsweise ihre Verben konjugieren. Dann können sie standardsprachliche Formen nehmen oder eben dialektale oder alte dialektale Formen, die sie vielleicht von ihren Großeltern noch kennen, wenn sie das als besonderes soziales Signal setzen möchten. Und das funktioniert alles, solange sie sich im mitteldeutschen oder oberdeutschen Dialektraum bewegen. Wenn sie Niederdeutsch sprechen, dann ist das was anderes.
Das ist alles, was nördlich von Düsseldorf ist. Es tut mir leid, es gehört den, wir sagen das jetzt für die Freunde der Rheinischen Post, nördlich von Düsseldorf beginnt das Niederdeutsche.
In der Tat, zumindest historisch beginnt es dort. Es gibt also eine ganz entscheidende Sprachgrenze, die durch das deutsche Sprachgebiet läuft. Das ist die sogenannte Benrather-Linie, die eben bei Benrather, also in Düsseldorf, den Rhein überschreitet und von dort im Wesentlichen, also Richtung Berlin nach Osten geht. Und alles, was nördlich dieser Linie ist, das sind niederdeutsche Dialekte und sprachstrukturell gesehen bilden diese niederdeutschen Dialekte eben sind nicht Dialekte des Deutschen, sondern eben eine eigene Sprache des Niederdeutschen, die zwar irritierenderweise auch den Namen Deutsch trägt, aber strukturell in genau der Weise eine eigene Sprache ist, wie etwa das Englische, das Friesische, das Niederländische.
Und man kann es erkennen an Pater und Vater, ne? Also an diesem P und V. Die südlich von Düsseldorf sagen die Leute Vater. Und nördlich davon sagen sie Patt, der Patt.
Richtig, wobei es natürlich in Wirklichkeit ein bisschen komplexer ist. Sie haben ja im Rheinischen auch das Dat beispielsweise, das Sie eben aus den niederdeutschen Dialekten auch kennen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass Sie genau dieses Skalare, dieses Kontinuum, das wir im mitteldeutschen, oberdeutschen Raum haben, eben im Niederdeutschen nicht haben. Sie können dort nicht ohne weiteres an einzelnen Merkmalen sich sozusagen der Standardsprache annähern, sondern Sie müssen sich entscheiden. Entweder sprechen Sie Niederdeutsch, oder Sie sprechen Hochdeutsch. Und innerhalb des Hochdeutschen haben Sie natürlich schon die Möglichkeit, eben bestimmte regionale Formen mitzunehmen, einen norddeutschen Einschlag, einen Akzent oder so etwas zu transportieren. Teilweise auch vielleicht, weil die Standardsprache Ihnen weniger geläufig ist. Es gibt dann auch natürlich dort regionale Variationen. Aber wichtig ist, dass Sie es dort eben tatsächlich mit zwei verschiedenen Sprachen zu tun haben, während wir im...
Wie kommt das? Wie kommt es, dass man im südlichen Rheinland, südlich von Düsseldorf, eben diese Skala, die Sie eben beschrieben haben, zur Verfügung hat, auf der man eben spielen kann, wie stark man Standard-Hochsprache sprechen will und wie stark man es nicht will. Und auf der anderen Seite hat man einfach zwei verschiedene Sprachen.
Na, die Frage müssen Sie eigentlich umdrehen. Sie müssen fragen, wieso gibt es in Norddeutschland zwei Sprachen? Wieso wird dort überhaupt Deutsch gesprochen? Also wieso wird in Norddeutschland überhaupt Deutsch gesprochen und nicht Niederdeutsch? Und in der Tat war es eben im Mittelalter so, zur Zeit der Hanse, dass das Mittelniederdeutsche ja eine ausgebaute Standardsprache war. Auch eine überregionale übrigens, die den gesamten Ostseeraum, also bis ins Baltikum, dominiert hat und dort eben auch als Lingua Franca, als überregionale Umgangs- und Arbeitssprache funktioniert hat. Dass dann aber, und das hat natürlich mit verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, sozialen Umwälzungen zu tun, und da spielt der Luther, der eben schon erwähnt wurde, und die Reformation natürlich eine ganz entscheidende Rolle, dass sich im norddeutschen Raum die neue hochdeutsche Schriftsprache, die sich eben allmählich seit dem 16., 17. Jahrhundert etablierte, durchgesetzt hat als genau diejenige Sprachform, die für standardsprachliche Kontexte, insbesondere eben für schriftsprachliche Zusammenhänge und dann natürlich auch für sakrale Zusammenhänge, also eben Bibeltexte, verwendet wurde, sich dort etabliert hat und dass sich dort dann ein Sprachwechsel vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen vollzogen hat, dass aber andererseits in den Nähekontexten in weiten Teilen Norddeutschlands eben diese niederdeutschen Dialekte erhalten geblieben sind und es aber kein klares Bewusstsein davon gab, dass es sich eben tatsächlich strukturell gesehen um zwei verschiedene Sprachen handelt, sondern weil es eben als ein Sprachraum und als ein sozialer Raum wahrgenommen wurde, man das Gefühl hatte, naja, das ist eben ein Dialekt, der sehr weit weg ist von dem, was wir da als Hochdeutsch neu gelernt haben.
Und jetzt klären wir gerade noch auf, was die Hanse ist. Die Hanse war ein Handelsverbund der Ostsee, der großen Ostseestädte und später noch weiterer große Handelsstädte im meist osteuropäischen Raum bis weit ins Rheinland runter allerdings auch, die gehandelt haben, also die vor allem den See- und Flusshandel betrieben haben und deshalb natürlich auch eine einheitliche Sprache brauchten, um sich verständigen zu können.
Und eben mit der Entdeckung Amerikas, der Öffnung der Wege, der Seewege eben dann über den Atlantik wurde eben der Ostseeraum zunehmend ökonomisch unattraktiver und die Hanse verlor an Bedeutung und damit natürlich auch die sprachprägende Kraft, die sie hatte. Das ist auch hier wieder zu sehen, dass die dass es selten eben tatsächlich sprachideologische Entscheidungen oder so etwas sind, sondern soziale und ökonomische Potenziale, die Ausschlag darüber geben, welche Sprachen sich langfristig durchsetzen.
Wir sehen das. Und welche sozialen und ökonomischen Potenziale haben jetzt dafür gesorgt, dass wir im 21. Jahrhundert eigentlich keinen Dialekt mehr sprechen? Und wenn wir ihn sprechen wollen, müssen wir ihn erst in der Schule lernen, bevor wir ihn dann benutzen können, um kleinräumig Vertrauen miteinander zu üben.
Also die Dialektkompetenz ist tatsächlich rückläufig. Wir haben in den Erhebungen, die wir am Institut für Deutsche Sprache durchgeführt haben, verschiedene Repräsentativerhebungen, so Größenordnung von 40% der Gewerbspersonen, die uns sagen, sie sprechen noch Dialekt, sie sprechen Dialekt, auf der Kompetenzebene und auf der Gebrauchsebene, also für den täglichen Umgang, sind es deutlich weniger. Die meisten derjenigen, die Dialekt sprechen, geben uns an, dass sie eher Hochdeutsch oder eine Mischung von Dialekt und Hochdeutsch sprechen. Und diejenigen, die sagen, wir sprechen überwiegend Dialekt, das sind nur 6% der Leute. Also das heißt, die faktische Alltagsbedeutung des Dialektes ist inzwischen nicht mehr sehr hoch. Das bedeutet aber nicht, dass der Dialekt nicht trotzdem eine soziale Funktion hätte. Die praktische Bedeutung des Dialekts hat natürlich genau, oder andersrum, die praktische Bedeutung der Standardsprache hat natürlich genau damit zu tun, dass sie einen hohen sozialen Nutzen hat. Wir haben einen gewaltigen Schub an Alphabetisierung und Literarisierung seit dem 19. Jahrhundert, seit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, dann auch mit der Etablierung des Rundfunks und dann des Fernsehens, die der Durchsetzung standardsprachlicher Formate Vorschub leisten. Und es ist ja unmittelbar erkennbar, dass es einen praktischen Nutzen hat, wenn man sich überregional verständigen kann und nicht bei jedem zweiten Satz nachfragen muss, wenn man nicht verstanden hat, was der jeweilige Gegenüber gesagt hat. Unbeschadet davon bleibt natürlich, dass regionale Zugehörigkeit sprachlich markiert werden kann, eben durch den Akzent, den Sie bereits angesprochen haben. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist zwar einerseits ein starker Druck hin zur Standardisierung, also zur Verbreitung überregionaler Sprachformen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber trotzdem, dass es ein Bewusstsein für den Wert regionaler Sprachformen gibt. Und die Basisdialekte, so wie sie im 19. Jahrhundert dokumentiert sind, sind zwar auf dem Rückzug oder weitgehend ausgestorben, das ist richtig. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass das regionale Sprechen, also das Transportieren von regionalen Markierungen, mindestens in der Mitte und im Süden Deutschlands, also wo mittel- und oberdeutsche Dialekte gesprochen werden oder wurden, noch sehr vital ist.
Und wenn wir genau das, also man hört ja eben doch relativ oft, dass Leute sehr selbstbewusst bayerisch sprechen oder sehr selbstbewusst im Schwäbischen oder im Badischen unterwegs sind. Gibt es denn so gute und schlechte Dialekte, also welche, die man wirklich noch gerne und sozial hoch angesehen spricht und andere, bei denen man sich lieber auf die Zunge beißt und denkt, mach's mal lieber in Hochdeutsch?
Wir haben auch das bei uns untersucht, als wir uns Sympathien von Dialekten oder auch Antipathien gegenüber Dialekten angeschaut haben. Und wir finden da relativ stabile Muster, die allerdings, und das muss man sehr deutlich sagen, eben nichts mit der Struktur der jeweiligen Dialekte zu tun haben, sondern die sämtlich sozial erlernt sind. Wir kriegen einerseits sehr positive Bewertungen für norddeutsche Dialekte. Wir kriegen sehr positive Bewertungen beispielsweise auch für das Bayerische. Wir kriegen die mit Abstand positivsten Bewertungen übrigens tatsächlich fürs Hochdeutsche, also für die standarddeutschen Sprechlagen, standardnahen Sprechlagen, was nicht so überraschend ist, wenn man sich klar macht, dass praktisch alle Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen standardnahe Sprechlagen beherrschen. Das heißt, der Standard gehört auf jeden Fall bei allen zum eigenen Repertoire. Und was man positiv bewertet, ist normalerweise das, was man selbst gut beherrscht. Und das wiederum erklärt auch, warum es einige Dialekte, wie beispielsweise das Bayerische, mit einer vergleichsweise großen Sprechergruppe gibt, die eben insgesamt sehr positiv bewertet werden. Wir haben auf der anderen Seite als geradezu Klassiker bei den negativ bewerteten Dialekten das Sächsische. Das Sächsische schneidet in allen Umfragen, die wir haben, mit Abstand am schlechtesten ab. Und auch hier muss man sagen, das tut einem zwar leid fürs Sächsische und das Sächsische kann auch nichts dafür. Das ist aber etwas, das wir tatsächlich sozial erlernt haben. Wir können das beispielsweise zeigen daran, dass sich Thüringisch und Sächsisch dialektal gesehen nicht sehr unterscheiden und Personen, die nicht aus diesem Sprachraum kommen, große Schwierigkeiten haben, Thüringische und Sächsische Dialekte zuverlässig auseinanderzuhalten. Wenn sie hinreichend weit weg wohnen, können sie das nicht. Trotzdem wissen diese Personen sehr zuverlässig, dass sie Sächsisch hässlich finden und zu Thüringisch haben sie eigentlich keine Meinung.
Also wenn man, und wie kommt das?
Das hat im Falle des Sächsischen ganz sicherlich damit zu tun, dass, also ich fange vielleicht anders an, das Sächsische war ja auch zu 18. 19. Jahrhundert, also auch noch zu Goethes Zeit, sehr sehr positiv beleumundet.
Das war der Dialekt der Intellektuellen.
Zweifellos. Ne, das, und auch zu Luthers Zeiten natürlich auch ein Orientierungsort. Mit dem Aufstieg Preußens dann im vor allem im 19. Jahrhundert hat sich das verlagert. Sachsen, also der Freistaat Sachsen ist weniger, oder das Königreich Sachsen ist weniger bedeutsam gewesen, weder ökonomisch noch politisch bedeutsam. Und als neues sprachliches Zentrum hat sich andererseits Berlin mit einer doch erkennbaren Standardferne, also niederdeutsch grundiert, nicht gerade angeboten. Und im 19. Jahrhundert hat sich dann eine Erzählung verfestigt im deutschen Sprachraum, die das Städtedreieck so um Hannover, Braunschweig, Celle als vorbildlichen, möglichst hochdeutsch sprechenden Raum, schriftnah sprechenden Raum berichtet hat.
Und was ja auch damit zu tun hatte, dass es da eben zum ersten Mal auch diese nationalen Fantasien gab. Also zum ersten Mal auch das Bedürfnis, man braucht jetzt eine gemeinsame Standardsprache, die alle gleich sprechen sollen.
Richtig, wobei die Orientierung auf genau diesen Ort, also das südliche Niedersachsen, natürlich wesentlich damit zu tun hat, dass dort tatsächlich genau der beschriebene Sprachwechsel zum Hochdeutschen hin stattgefunden hat und dort eben deswegen ja weitgehend akzentfrei und sehr schriftnah gesprochen werden konnte. Und diese Regel, sprich wie du schreibst, was man dann irgendwann umkehren kann, schreib wie du sprichst, lässt sich natürlich dann besonders gut erklären, wenn tatsächlich es gewissermaßen keine eigene sprachliche Geschichte gibt, die man mitschleppt, was natürlich bei den südlichen Dialekten der Fall ist. Das erklärt übrigens auch die früher in Norddeutschland verbreitete ST, SP, der berühmte Spitzestein, diese Aussprache, die Sie noch bei Personen wie Helmut Schmidt vielleicht im Ohr haben, die inzwischen aber weitgehend ausgestorben ist.
Und gibt es denn jetzt, also wenn man sagt, so, wir machen jetzt einen Strich drunter und sagen, der Dialekt ist auf der einen Seite eben rehabilitiert, weil jetzt eben jeder sozusagen die Standardsprache spricht und der Dialekt das Zusätzliche ist, was man regional oder in ganz kleinen Räumen in der Familie bei den Freunden spricht. Ist der Dialekt rehabilitiert? Wie geht's denn jetzt weiter? Was werden wir denn in Zukunft sprechen?
Sprachlenkung ist ein ganz schwieriges Geschäft. Und Nach aller Erfahrung funktioniert das nicht sehr gut. Man muss sehr, sehr viel Aufwand treiben, um aussterbende Sprachen am Leben zu erhalten oder auch sehr viel Aufwand, sehr große Repressionen etwa vornehmen, um vitale Sprachen zu beschädigen.
Wobei das heißt, in der Schule Dialekt beizubringen ist Blödsinn.
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es ist Blödsinn. Zumal die Frage ist, was das tatsächlich das Lernziel sein soll. Ein sehr wichtiges Lernziel ist nach meiner Wahrnehmung überhaupt eine Variationstoleranz zu vermitteln und ein Wissen darum, dass es so etwas wie sprachliche Variation gibt, die ihrerseits eine gewisse Geschichte hat, die Geschichte an den Raum gebunden ist, dass das eben viel auch mit Identität, mit regionalen Identitäten zu tun hat und dass man allein damit rechnen muss, dass es eben so etwas wie sprachliche Variation im Raum gibt und dass es nicht mit Dummheit oder Klugheit verbunden ist, dass es nichts mit intellektuellem Potenzial zu tun hat, sondern dass die Dinge eben insgesamt komplexer sind, dass wir alle, dass jeder Sprecher, jede Sprecherin einen sprachlichen Möglichkeitsraum, einen Varietätenraum hat, in dem man sich bewegt und der als eigenes Repertoire eben ein Reichtum darstellt. Das finde ich auf jeden Fall ein attraktives Lernziel. Auf der anderen Seite, das sehen wir beispielsweise jetzt in Norddeutschland, wo eben versucht wird, das Niederdeutsche auch als Schulsprache, also als Unterricht, als Unterrichtsfach zu etablieren, mit mäßigem Erfolg, dort, wo eben Kinder aus Familien kommen, die tatsächlich mit Niederdeutsch nichts mehr zu tun haben. Das ist ein sehr, sehr mühsames Geschäft, natürlich deswegen, weil die Kinder keine Nutzanwendung im täglichen Leben erkennen können. Wir sehen in Norddeutschland andererseits auch eine starke Erhöhung der Sichtbarkeit des Niederdeutschen im öffentlichen Raum, etwa durch die Zunahme zweisprachiger Ortseingangstafeln, also Ortsschilder, die dann eben auch Hochdeutsch und auch Niederdeutsch beschriftet sind. Das ist ein sehr relativ junger Trend. Oder auch, dass öffentlich sichtbare Einrichtungen, Läden, Cafés oder so etwas mit niederdeutschen Namen tragen oder auch, dass Niederdeutsch Werbesprüche oder so etwas verwendet werden, die allerdings dann in der Regel auch keine sehr tiefgreifende Niederdeutschkompetenz voraussetzen. Und man sieht dort, dass das eben sehr stark mit regionaler Identität verknüpft ist. Auf so etwas sollte man
das. Das heißt, die Leute finden es gut, weil sie dann Heimatgefühle entwickeln.
Das ist sicherlich so. Das mag im Einzelfall vielleicht auch touristische Interessen haben. Das heißt, irgendwie gewisse Folklore-Aspekte beinhalten. Das gilt natürlich aber eben nicht nur für den norddeutschen Raum, sondern das gilt natürlich auch für den bayerischen Raum beispielsweise, also eben für tourismusstarke Regionen, wo sie sowas erleben. Aber was wir sehen können, ist, dass eben Sprache mehrere Funktionen hat und dass das Zurückziehen auf eine rein kommunikative Funktion, die wir im Standarddeutschen ja sehr gut erkennen können, eben bei weitem nicht ausreicht, sondern dass wir eine ganze Reihe von anderen Funktionen haben und wir uns diese eben auch zunehmend gezielt zunutze machen.
Und welchen Dialekt sprechen Sie?
Ich bin tatsächlich weitgehend dialektfrei aufgewachsen. Das, was ich im Moment spreche, also eben eine recht standardnahe Sprechlage, ist meine normale Alltagssprechlage. Das ist für viele Menschen, die mit Dialekt aufgewachsen sind, immer sehr schwer zu verstehen oder sehr schwer sich vorzustellen und wirkt dann eben oftmals auch kühl und distanziert. Und das ist natürlich von Sprechern, die ihrerseits eben nur in Standardsprache sozialisiert worden sind, für die schwierig, weil die eben nicht die Möglichkeit haben, die sprachliche Nähe auf diese Weise zu transportieren. Aber es gibt.
Und das sollte man sich darum bemühen oder sollte man es lieber lassen?
Ach naja, wir sind immer zurückhaltend, sprachpolitische Vorgaben zu machen. Wenn Sprecherinnen und Sprecher das Gefühl haben, dass sie das wollen, dann werden sie das tun. Wenn sie das Gefühl haben, dass es ihnen nichts bringt, dann werden sie das nicht tun. Was man schaffen sollte, sind die Möglichkeiten dazu. Das ist ein Diskurs, den wir etwa auch im Bereich der Minderheitensprachen, vor allen Dingen von Migranten ja sehen, also die sogenannten Heritage Languages, also die ererbten, mitgebrachten Sprachen. Natürlich ist es für jemanden, der nach Deutschland kommt, hier lange lebt oder hier geboren wird, hier aufwächst, nicht nur zweckmäßig, sondern sogar unabdingbar, dass er Deutsch spricht und eben auch ein möglichst ausgebautes, möglichst stabiles, möglichst gutes Deutsch und in dem Sinne natürlich auch möglichst standardnahe Sprechlagen beherrscht. Aber andererseits ist es natürlich sein gutes Recht, seinen sprachlichen Möglichkeitsraum, seinen individuellen sprachlichen Möglichkeitsraum möglichst auszubauen und natürlich alles, was an Sprache, auch etwa an Familiensprache vorhanden ist, auch an Familiensprachgeschichte vorhanden ist, zu konservieren. Und die Angebote sollten wir auf jeden Fall machen, ja.
Dann weiß ich zwar jetzt, dass es mir bei Ihnen nichts nützt, aber wenn ich jetzt sage, Madet Jod, dann wäre das im Rheinland angemessen, Ihnen gegenüber aber falsch. Dankeschön, Herr Plevenier.
Wenn ich das noch eben kommentieren darf zum Schluss.
Gerne.
Ich merke, dialektale Sprachsignale müssen ja nicht aus demselben Sprachraum kommen. Man kann ja genau diese Nähesymbolik auch transportieren, wenn man eben einen anderen Dialekt spricht als sein Gegenüber. Das heißt, Sie dürften mich auch dialektal verabschieden, selbst wenn Sie wissen, dass mein Dialekt nicht der Ihre ist.
Weil ich wüsste, dass Sie wissen, dass ich trotzdem nicht dumm bin, weil ich vorher eine halbe Stunde mit Ihnen gesprochen habe.
So ist es.
Dankeschön, Herr Plevenier. Danke sehr.
Sehr gerne.
Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern, erwähnen Sie uns dabei die Leibniz-Gemeinschaft @leibnizwgl, RP Online als @RP Online. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als @das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.